Zwei Verse aus dem Epheserbrief möchte ich gerne lesen. Epheserbrief Kapitel 4, die Verse 15 und 16. Dort heißt es: Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst auferbaut in der Liebe. Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz, ganz herzlich danken, dass wir an diesem Abend hier zusammenkommen können in deinem Namen und in dir und durch dich zu deinem und zu unserem Vater kommen können. In der Gegenwart des lebendigen, des einzigen und wahrhaftigen Gottes stehen dürfen. Wir danken dir für dieses Vorrecht. Und da du weißt, dass wir mit diesem Abend uns ganz besonders an ganz wichtige Zeiten und riesengroße Geschenke erinnern, die uns in unserem Land und unserem ganz persönlichen Leben wichtig sind. Wir danken dir für dieses Geschenk der Reformation. Wir danken dir, dass neu in die Mitte dein Wort gestellt wurde. Neu in die Mitte du selbst, Herr Jesus Christus. Neu in die Mitte dieses unverdiente, alleinige Geschenk deiner Gnade. Hab herzlichen Dank. Dank für diesen Schatz, den du uns gegeben, den du uns anvertraut hast. Und wir sind froh, dass wir heute Abend dich darüber preisen dürfen. Und wir danken dir, dass wir das in dem Geschenk deiner Gemeinde tun können, die du gegründet hast, deren Haupt du bist, deren Herr und Meister. Wir preisen dich. Wir bitten dich um deinen Segen für diesen Abend, bitten dich für unsere Kinder in ihren Kindergruppen, dass du ihnen wohltust, bitten dich für das Team der Mitarbeitenden, die sich um sie kümmern. Wir bitten dich für uns hier in diesem Raum, mit all denen, die mit uns verbunden sind, bitten dich ganz besonders um deinen Segen für Hans-Joachim Eckstein. Bevollmächtige ihn durch das Wirken deines Geistes, uns dein Wort auszulegen und uns das Geschenk deiner Gemeinde, das Geschenk der Beziehung untereinander und mit dir neu vor Augen zu führen. Hab herzlichen Dank, du unser großer und wunderbarer Gott. Wir geben dir die Ehre und wir beten dich an. Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, die durch Christus zu reformierende Gemeinde, wir wollen uns heute Abend im Gedenken an die Reformation auf die Kirche, die Gemeinde besinnen. Freilich nicht einfach aus historischem Interesse, nicht einfach rückgewandt, sondern wie wir das im besten Falle tun, wenn wir an etwas denken, etwas wieder vergegenwärtigen. Wir denken an die Vergangenheit, um ihrer noch uneingelösten Zukunft willen. Nicht aus Nostalgie schauen wir zurück, sondern wir wollen an die Anfänge gehen, um die Zukunft der Vergangenheit uns zu vergegenwärtigen. Und wir haben in den Kirchen der Reformation ein Motto, das uns heute Abend auch begleiten soll, nämlich die Rede von der Kirche, die sich ständig und immer wieder und fortwährend erneuert, reformiert. Die Reformation also nicht als ein punktuelles Geschehen, nicht als ein abschließendes Geschehen, sondern quasi als einen neuen Ansatzpunkt, denn die Reformation verstand sich selbst so als die Erinnerung, die Vergegenwärtigung der Anfänge unserer Kirche, unserer Gemeinde Jesu Christi. Ecclesia semper reformanda, die Kirche ist immer wieder zu erneuern und zu reformieren. Dies ist von unserem Text her, Epheser 4, 15 und 16, auch unmittelbar plausibel. Denn wenn wir uns die Kirche Jesu Christi als einen Leib, als einen Organismus vorstellen sollen, dann in der Tat gilt genau das für unseren Körper. Als kleines Kind dachte ich, dass man geboren wird und dass man wächst. Und wenn man dann relativ groß ist, ich habe bei 1,92 Meter irgendwann mal Schluss gemacht, dann existiert man und irgendwann verbraucht sich so die Substanz und dann kriegt man Falten und wird älter. Aber mein Gedanke war eigentlich, ab dem Punkt, an dem man ausgewachsen ist, bleibt man der, der man ist. Es hat mir aber der Biologielehrer schon damals beigebracht, dass das nicht so ist. Wir wären nicht lebendig, würden wir uns nicht ständig nach allen unseren Zellen erneuern. Und insofern, wenn wir uns länger als 7 Jahre nicht gesehen haben, haben wir nicht den gesehen, den wir heute vor uns haben. Denn vor 7 Jahren waren wir noch nicht die wir heute sind. Also das Bild vom Organismus von Leib macht es schon deutlich, lebendig sind wir nur, wenn wir uns ständig erneuern, wenn wir ständig wieder neu Kraft bekommen und uns reformieren. Wir wollen uns also besinnen auf den Ausgangspunkt der Ziele. Gemeinde und Kirche, da fängt es schon an. Von was reden wir eigentlich? Welcher Begriff ist eigentlich zutreffend? Und wer genau ist gemeint? Ist nur die lutherische Kirche gemeint mit einem Reformationsfest, die Kirchen der Reformation? Wo genau verorten wir dann die Methodisten? Wie ist es dann mit Gemeinden, die weder hier noch dort zu einer Landeskirche gehören? Wie ist es mit Hausgemeinden? Gehören die jetzt zusammen oder nicht? Wir haben unwillkürlich so ein bisschen die Vorstellung, als wäre die Bezeichnung Kirche eine übergeordnete. Und dann reden wir von Gemeinde in der konkreten Gemeinde vor Ort. Und wir wissen, irgendwas muss man dann auch noch für die Hausgemeinde und den Hauskreis als Begriff haben. Und so versuchen wir sauber zu trennen. Und viele Pfarrer in der Landeskirche sind auch sehr bemüht, klarzumachen, dass die Kirche natürlich die eigene Landeskirche ist. So erlebte ich das immer in der Synode, dass wir sagen, die Kirche in Württemberg. Und dann war immer klar, das ist natürlich die Landeskirche in Württemberg. Und wenn ich bei den Baptisten predige, war die Kirche in Württemberg natürlich die baptistische und bei allen anderen. Und nach unten versucht man klarzumachen, nein, eine Hausgemeinde ist natürlich keine Gemeinde, sondern das ist etwas unterhalb der Gemeinde, um sich selber auch unentbehrlich zu erweisen. Da muss es uns überraschen, wenn wir, und ihr habt ja ein Arbeitsblatt, bei dem ihr die Nacht heute durcharbeiten könnt, nicht? Also keine Angst, wir werden nicht für jede Zeile eine Stunde brauchen. Aber auf der Rückseite habe ich einiges festgehalten, was sonst in der Eile vielleicht zu schnell geht. Das Neue Testament überrascht uns schon gleich bei den Begriffen. Denn im Unterschied zu unserem Sprachgebrauch gibt es im Neuen Testament nur einen Begriff für Kirche, Gemeinde, Versammlung, Kreis. Es ist der Begriff im Griechischen Ekklesia, wörtlich die Herausgerufene. Und die Bezeichnung Kirche kommt im Neuen Testament noch nicht vor für Gemeinde, sondern sie entsteht ab dem 2. Jahrhundert und heißt eigentlich vom Griechischen her Kyriakos, dem Herrn zugehörig. Also die Versammlung, die dem Herrn zugehörig ist, das Haus, das dem Herrn zugehörig ist, oder der Tag des Herrn, der Tag des Herrn. Der kirchliche Tag, der Tag des Herrn Kyriakos, dann meinen wir jeweils also dem Herrn zugehörig. Kirche kommt als Begriff im Neuen Testament nicht vor, sondern eben Kirche, das ist eine Verkürzung für dem Herrn zugehörige Versammlung. Es gibt also nur einen Begriff, das macht die Sache schon mal einfacher, ein Begriff, nämlich Ekklesia. Das ist aber gar kein frommer Begriff, sondern das ist ein gesellschaftlich verbreiteter und bedeutet Versammlung, also die Versammlung der Stimmberechtigten oder die Versammlung des Heeres. Jemand ruft seine Versammlung zusammen. Und deshalb konnten die ersten Christen auch nicht sagen, wir sind die Versammlung, weil dann unklar war, meinst du die politische, meinst du die Versammlung des Heeres? Und die haben deshalb dazu gesetzt, wir sind die Versammlung, wir sind die Gemeinde Jesu Christi. Oder wir sind die Versammlung Gottes in Jesus Christus. Das heißt, durch diesen Zusatz hat es sich erst ergeben. Diese Assoziation, Gedankenverbindung des Heeres war für die frommen Juden zur Zeit des Neuen Testamentes wie für die ersten Christen durchaus auch eine naheliegende Assoziation, weil sie sich nämlich als die Vorhut ihres Herrn verstanden. Sie waren das Heer, das den Herrn erwartet, und sie wollen ihm geschlossen entgegengehen, wenn er kommt an seinem Tag. Es ist also die Heeresversammlung Gottes. Es ist die Versammlung der Stimmberechtigten, die Versammlung Jesu Christi ist. Wenn wir jetzt fragen, ja, was ist genau mit Versammlung Jesu Christi denn dann gemeint? Dann sind wir fasziniert, dass bei den über 100 Belegen im Neuen Testament es ganz verschiedene Anwendungen gab. Wenn die ersten Christen von der Gemeinde, der Versammlung Jesu Christi sprachen, dann meinten sie die Versammlung aller an Christus glaubenden Menschen auf der ganzen Welt und zu jeder Zeit. Also die bereits bei Christus dort oben Lebenden, die jetzt Lebenden und die Zukünftigen an allen Orten und aller Konfessionen. Die Gemeinde Jesu Christi sind also alle Gläubigen, die den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen und zu seinem Vater, aber lieber Vater sagen. Dann finden wir, und das habt ihr dann schön aufgeschlüsselt für die Nacharbeit zu Hause, auch die Zuordnung, dass nämlich die Gemeinden, die Kirchen einer Provinz oder einer Landschaft als die Gemeinde eben von Asien, von Achaia, von Judäa bezeichnet wird. Das wäre das, was wir heute quasi als Landeskirchen haben. Also die Zuordnung, alle Gemeinden werden zusammengefasst zu denen einer Landschaft, einer Provinz. Dann ist es drittens so, dass Paulus anreden kann, die Gemeinden an einem Ort. Also die Gemeinde in Korinth. Oder wie hier die Gemeinde in Ephesus. Alle Christen an einem Ort. Da würden wir jetzt sagen, die Ortsgemeinde. Und jeder denkt von seiner Konfession her wieder an sich. Paulus aber hat nicht nur eine Gemeinde im Blick, sondern das ist jetzt das vielleicht Überraschendste an der Sache, dass nämlich die Ortsgemeinde ja noch kein Kirchengebäude hatte, kein Versammlungsgebäude, sondern die ersten Christen haben sich versammelt in den Privathäusern oder in angemieteten Räumen für die abendliche Lehre. Das heißt, die Kirche Jesu Christi bestand zellenmäßig von ihrem Ursprung her, von der kleinsten Einheit her, aus einzelnen Versammlungen. Aus der Grußliste des Römerbriefes in Römer 16 können wir erkennen, dass Paulus mindestens 7 Hausgemeinden anspricht, sie voraussetzt in Rom. Und es mag noch mehr geben, die nennt er explizit, nämlich durch die Häuser, in denen sie sich treffen, durch die Personen, denen sie zugeordnet sind. Und hier haben wir jetzt gleich zu Beginn etwas ganz Irritierendes und Überraschendes. Es ist nicht für die ersten Christen die Frage gewesen, was ist die richtige Kirche, die richtige Gemeinde, sondern die Gemeinde Jesu Christi sind alle Christen auf der ganzen Welt zu allen Zeiten. Sie werden angesprochen in ihren Provinzen und Landschaften, angesprochen in ihren Orten, und in diesen Orten, die Ortsgemeinde, setzen sich zusammen aus diesen Hausgemeinden. Nun haben wir das auch aus dem Judentum, dass eine Synagoge aus 10 Männern besteht plus ihren Familien. Und das Überraschende ist, wir alle haben das im Kopf, aber haben es vielleicht noch nicht für das Gemeindeverständnis so vergegenwärtigt. Matthäus 18, Vers 20 sagt Jesus zu seinen Jüngern, wo 3000 Menschen versammelt sind in meinem Namen? Nein. 100? 500? Nein. Wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihn. Also die Kirche sind alle Christen aller Konfessionen an allen Orten. Aber schon zwei oder drei, die versammelt sind im Namen Jesu Christi, in einem Privathaus Gottesdienst feiern im Namen des dreieinigen Gottes, sind ganz Gemeinde Jesu Christi. Sie sind nicht die ganze Gemeinde Jesu Christi, das sind ja die unzähligen Christen aller Zeiten. Aber schon sie sind Gemeinde Jesu Christi. Für uns also überraschend, und sehr vieles nimmt das von vornherein schon an Wind aus den Segeln. Wir müssen uns nicht um Konfessionen streiten, sondern wir können erkennen, unsere heutige Gestalt von Kirche, von Gemeinde Jesu Christi, dass wir nämlich weltweit in verschiedenen Konfessionen und Kirchen und selbst an einem Ort heute Abend an verschiedenen Orten Reformation feiern können, ist von Anfang an so gewesen. Die Kirche hatte nie eine organisatorische Einheit. Die Kirche des Neuen Testamentes hatte auch keine hierarchische Einheit, dass man sagte, in Jerusalem, da ist jetzt der erste Papst, Jakobus der Herrenbruder, vorher der Petrus, und von da aus geht hierarchisch alles runter bis in die Provinzen. Sondern es war von Anfang an ein Organismus der vielen Glieder, die gemeinsam eine Einheit bildet. Die Gemeinde Jesu Christi, die Herausgerufene, die Versammlung Gottes, die Christus erwartet. Alle Ordnungen, die wir haben, alle Konfessionen, die wir haben, alle Ämter, die wir haben, alle Strukturen, die wir haben, sie sind alle nur vorläufig. Ich erinnere mich an eine Sitzung, da wurde mal diskutiert, ob es die Kirche, und ich glaube, die meisten meinten die Landeskirche von Württemberg, auch im Himmel noch geben würde. Und ich hatte den Verdacht, dass einige sich fragten, ob sie ihre Ämter auch dort oben behalten werden. Und ich musste sehr an mich halten, weil die Kirche als Institution gibt's mit Sicherheit nicht. Jetzt seid darauf vorbereitet, selbst die Lahö wird aufgehoben sein in die Kirche Jesu Christi der Ewigkeit dann. Das heißt, alle Strukturen sind vorläufig. Nicht? Wir brauchen Ordnungen, wir brauchen Strukturen, wir brauchen Ämter, aber all das ist vorläufig, bis wir Christus sehen und er uns als seine Versammlung eingeholt hat und wir bei ihm sind. Und würden wir uns das immer vergegenwärtigen in allen Sitzungen, die wir haben, alles, was wir machen, ist vorläufig, denn wir sind die Vorhut, wir gehen unserem Herrn entgegen, dann würde mancher harte Kampf schon etwas weicher ausgehen und wir würden uns nicht so streiten, weil wir wüssten, wenn Christus kommt, müssen wir uns sowieso beieinander entschuldigen. Da lohnt sich der Krach ja gar nicht, den wir heute haben. Lasset uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem, in der das Haupt ist, Christus. Wachsen ist gut. Und gerade bei Reformationsgedenken wie vor 2 Jahren, bei jedem Reformationsfest, dann rufen wir wie ein ängstliches Kind in den Wald, wir sollten wachsen gegen den Trend. Und immer wieder natürlich spielen Zahlen eine Rolle und man sagt jetzt rein von der Bevölkerung her werden wir weniger werden. Die Prognosen bedeuten auch der Anteil der Christen in Deutschland wird immer weniger werden. Wie können wir gegen den Trend wachsen? Und im Neuen Testament sucht man sich natürlich dann vor allen Dingen gerne die Apostelgeschichte aus, weil da der Begriff des Wachsens immer wieder von dem Wort der Verkündigung und den Gemeinden dort bezeugt wird. Tausende kamen dazu. Also wir denken wachsen quantitativ. Im Epheserbrief aber geht es nicht um das quantitative Wachsen, also das nach Zahlen, nach Äußerlichkeit. Es geht um das qualitative Wachsen. Das heißt, wie können wir uns erneuern, wie können wir uns entwickeln, indem wir wesentlicher werden, indem wir jünger werden, authentischer werden. Das sind, was Gemeinde Jesu Christi sein soll. Und deshalb heißt es hier, lasset uns wachsen in allen Stücken, nicht quantitativ. Nichts gegen das Wachsen von Spenden, nichts gegen das Wachsen von Mitgliedern, aber darum geht es nicht. Wachsen nämlich hin auf das Haupt und das ist Christus. Und dies ist nun der zweite Punkt, das ganz Entscheidende an der Reformation. Die Wiederentdeckung des Du der Gemeinde nämlich des Gegenübers, und das ist Christus. Und Christus ist nicht einer von uns, sondern er ist das Haupt und wir sind der Leib. Christus ist die Hauptsache. Wenn wir wesentlich sein wollen als Gemeinde und selbst wenn wir quantitativ so gerne wieder etwas wachsen würden, geht es nicht anders als durch die Konzentration auf Christus. Es ist faszinierend, dass der Epheserbrief natürlich die Trinität insgesamt vor Augen hat. Er redet bewusst von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Aber in der Gemeinde, wenn er von der Gemeinde als Haupt und dem Leib redet oder von der Gemeinde als Tempel, als Bau, da geht es zentral um Jesus Christus. Jesus Christus ist die Grundlage, er ist der Grundstein und er ist das Haupt. Beim Bild des Hauses wie beim Bild des Leibes. Hauptsache Christus. Jetzt könnt ihr sagen, aber das ist doch bei allen christlichen Gemeinden so. Aber überlegt mal, ob es wirklich so ist. Nominell, ja. Aber ist wirklich Christus unser Ein und Alles? Geht es allein um ihn? Das ist ein kritisches Element, das wir haben bei der Betonung der Christusbezogenheit. Er ist das Haupt. Er ist die Hauptsache. Wie oft streiten wir und ringen wir und es geht um alles Mögliche, aber nicht mehr um Christus. Wie oft erleben wir es, dass Menschen Ämter haben, dass sie Aufgaben haben, aber man wird den Verdacht nicht los, in Wahrheit geht es ihnen gar nicht um Jesus Christus, es geht um sie selbst, ihre Bedeutung und Karriere. In der Zeit von Individualität und von Subjektivität ist es beklemmend, wie oft Jesus Christus nicht mehr in der Mitte steht. Und jetzt könnten wir sagen, ja gut, das mag jetzt für irgendwelche Kirchen gelten, die wir sowieso nicht so ganz ohne Kritik sehen. Nein, ich würde sagen, das gilt für alle Formen von Glaube und Frömmigkeit, dass alles Mögliche, das Erleben, die Erfahrung, das Wachsen, die Aktivität im Vordergrund steht, aber nicht mehr Jesus Christus. Lasset uns wachsen hin zu Jesus Christus. Nun hätte das an sich schon eine kluge Bedeutung, wenn man sagt, wenn wir schon so verschiedene Gemeinden sind, wenn wir schon verschieden sind von unseren Konfessionen und Traditionen her, ist es einfach gut, man einigt sich auf einen gemeinsamen Nenner. Wenn man also sagen kann, Jesus Christus soll die Grundorientierung sein, hätte das an sich ja schon einen Sinn. Wenn man sagt, die Christus Bezogenheit ist unser Programm. Denn wir reden von einem Bau, der wir sein sollen, und wir reden von einem Organismus. Und beides, sowohl ein Bau wie ein Organismus, kann nicht funktionieren ohne einen Plan, ohne ein Programm. Wenn ihr euch verwundet, im besten Fall, heilt euer Körper wieder und ihr wundert euch vielleicht, dass der Körper von sich aus weiß, wie er wachsen soll, dass ihr nicht ganz aus den Fugen geratet, sondern dass ihr wieder wächst. Es gibt ein Programm in euch, nach dem ihr wächst, wenn ihr denn gesund seid. Und ein unkontrolliertes, nicht organisches Wachsen, das wäre dann ein Geschwür, das gefährlich wird für den gesamten Organismus. Aber auch wenn ich an eure Bauphasen denke, wenn man daran denkt, wie viel Chaos eintritt, selbst wenn man einen Architekten hat und einen Bauplan, es wäre nicht auszudenken, ihr würdet einfach mal loslegen und würdet alle Wohlmeinenden bitten, jetzt fang doch mal an zu bauen und ihr hättet keinen Plan, was gäbe das für ein Chaos. Das heißt, die Kirche Jesu Christi braucht Christus als ihr Programm, als ihre Genetik, als ihre innere Prägung und das, was sie selbst in ihrer Entwicklung immer wieder neu orientiert. Freilich, es geht nicht nur um die formale Bestimmung, Christus ist Mittelpunkt, sondern Der Blick auf Jesus Christus gerade im Epheserbrief macht deutlich, was ist denn das Programm, die Prägung, das Wesen der Gemeinde Jesu Christi? Es ist der Blick auf den menschgewordenen Sohn Gottes, der diese Welt so sehr liebte, dass er sich selbst geheiligt und hingegeben hat. Das heißt, die Liebe Jesu ist diese Wirklichkeit, die wir anschauen können. Das ist unser Wesen. Es ist die Liebe Wirklichkeit gewordenes Programm. Und so haben wir am Anfang vielleicht zunächst überlesen in Erwartung dessen, was danach noch kommt. Lasset uns aber wahrhaftig sein in der Liebe. Und zugleich können wir übersetzen, lasset uns die Wahrheit in Liebe bezeugen. Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Das muss man heute betonen, weil aus Wahrheit und Liebe immer ein Gegensatz gemacht wird. Lasset uns wahrhaftig sein in der Liebe. Die Liebe ist Wesensmerkmal der Gemeinde Jesu Christi, die sich an ihrem Haupt, an Jesus Christus, orientiert. Wir mögen bestimmte Traditionen pflegen. Wir mögen ein bestimmtes Liedgut pflegen. Wir mögen Gottesdienstformen pflegen. Aber das Programm, an dem man uns erkennen soll, das, was einzigartig ist und wesentlich für die Gemeinde Jesu Christi, ist Agape, eine voraussetzungslose, bedingungslose Hingabe und Liebe. Lasset uns wahrhaftig sein in dieser Liebe. Wenn wir erneuerte Gemeinde Jesu Christi sind, erkennen Menschen, die zu uns kommen, uns an ihrem Herrn. Sie erkennen uns an der Liebe unseres Herrn. Und ich muss gestehen, mich haben als Christen bestimmt Verkündigungen geprägt und Bücher geprägt. Aber Schlüsselerlebnisse im Glauben hatte ich durch die Erfahrung von Gemeinschaft. Dass Gemeinde Jesu Christi für mich erkennbar wurde in der Liebe, die andere Christen reflektierten von ihrem Herrn und mir erfahrbar machte. Also, all unsere Konzentration sollte auf der Liebe liegen. Denn das ist das, was Jesus gelebt hat, wie er erkennbar wurde. Das ist die Hauptsache. Und nun hatte ich eine zweite Übersetzung noch angeboten. Lasst uns die Wahrheit in Liebe bezeugen. Denn wenn ihr zu Hause den Text lest, unmittelbar vorher geht es um falsche Lehren. Das heißt, wie kann man Menschen denn zur Liebe gewinnen? Wie kann man sie zum Glauben einladen? Das geht nur, wenn wir liebevoll die Wahrheit bezeugen, das Evangelium verkündigen. Die Verkündigung, das Zeugnis der Wahrheit des Evangeliums und die wahrhaftig gelebte Liebe, das sind die beiden Wesensmerkmale, die wir an Christus, unserem Haupt, ablesen können. Aber es gibt noch einen dritten Punkt. Gerade der Epheserbrief hebt ganz besonders hervor, dass das Subjekt dieser Liebe und unserer Lebendigkeit nicht wir selbst sind, nicht als Einzelne und nicht als Gemeinde, sondern Jesus Christus selbst. Wenn wir als Glieder uns bewegen, wer bewegt sich in uns? Nun, der Impuls kommt vom Haupt. Das Haupt gibt die Befehle und es bewegt sich die Hand. Die Lebendigkeit eines einzelnen Gliedes liegt ganz alleine darin, dass sie verbunden ist mit dem Haupt über den Leib, über den Organismus. Wir, die wir hier sitzen, feiern heute Abend ja nicht Halloween. Sonst würdet ihr vielleicht so eine grüne Gummihand gezeigt bekommen, nicht? Das ist dieses Gruselzeug, das man macht, wenn man nicht Reformation, sondern Halloween feiert. Aber etwas können wir von der grünen Gummihand, die uns erschreckt, lernen. So sieht ein Christ aus, der versucht, ohne Christus lebendig zu sein. Eine abgeschnittene Hand, ein abgeschnittenes Organ kann einem gruselige Gefühle geben. Lebendig kann sie nicht sein. Es ist so faszinierend, gerade im Epheserbrief, dass weder der Apostel noch wir heute Abend euch nicht ins Gewissen reden wollen. Bezeugt das Evangelium, liebt in Wahrhaftigkeit. Nein, das Evangelium redet uns nicht ins Gewissen, es redet uns ins Herz. Es ist Christus selbst das Geheimnis. Er ist das Leben, er ist der Erneuerer. In ihm haben wir alles. Und so hat Paulus schon in Epheser 1,18 folgende in der langen, ausführlichen Einleitung gesagt, dass er schon lange und immer dankt für seine Gemeinde und Gott bittet, damit ihr, 1,18, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Also Paulus bittet nicht um Kraft, sondern Paulus dankt Gott für das, was die Gemeinde in Christus schon hat. Und bitten tut er nur darum, dass sie doch endlich erkennen, wie viel Kraft, Macht, Stärke sie in Christus bereits haben. Dasselbe in Kapitel 3, Vers 17 folgende, wieder in Fürbitte und Segen. Epheser 3, Vers 17. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, das ist das Geheimnis. Christus wohnt in euren Herzen. Und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Haben wir das richtig gehört? Wir sollen in der Fülle der Liebe Christi erkennen, Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Ich habe bis heute Abend nur 3 Dimensionen zur Verfügung gehabt und es war schon kompliziert genug, hier anzukommen auf der Autobahn, so verstopft sie war. Paulus redet hier von 4 Dimensionen, denn die Liebe Christi, Christus und unsere Wirklichkeit gar nicht reingepackt. Ist es nicht faszinierend? Vielleicht habt ihr den Eindruck, euch fehlt was. Ihr solltet im Glauben wachsen. Aber wir haben kein Seinsproblem in Christus. Wenn wir in Christus sind, sind wir nach den Worten des Epheserbriefes ganz überschwänglich schon in das Reich gesetzt, in das Heil gesetzt. Wir sind schon mit Christus gestorben und auferstanden. So betont es der Epheserbrief. Wir haben bereits unser Sein in Christus und damit die ganzen himmlischen Güter in Fülle in Christus zur Verfügung. Wir müssen also gar nicht wachsen an Kraft. Im Gegenteil, manche von uns sind auch zu kräftig, um das Evangelium zu brauchen. Sie meinen, sie könnten es ohne. Sie könnten als Hand wie an Halloween alleine was bewegen. Nein, wir haben in Christus alles. Was wir mehr brauchen, ist nur Erkenntnis dessen, was wir in Christus bereits haben. Er ist das Subjekt, und er will in uns leben und sich entfalten. Wachsen im Glauben bedeutet also Christus in mir wachsen und sich entfalten lassen. Wie oft habe ich als junger Christ mir an Silvester oder zu irgendwelchen Evangelisationen oder bei Freizeiten am letzten Abend mit Abendmahl vorgenommen, nächste Woche will ich aber jetzt endlich weiterkommen, nächstes Jahr will ich wachsen, ich möchte am Ende des Jahres zurückschauen und sagen, das und das und das habe ich dazugelernt und dachte, Glaubenswachstum bedeutet, ich werde immer größer, möglichst auch noch, ich brauche immer weniger Gnade, ich brauche immer weniger Heiligen Geist, ich kann es immer besser selbst. Nein, wachsen heißt wachsen auf Christus hin. Wer vollkommen ist in Christus, der möchte nichts mehr als Christus. Dem ist Gnade und Liebe genug. Und darin wächst er. Wann immer ihr eine Krankheit habt, ob euch das Ohr wehtut oder der Zahn, oder ihr habt irgendeine Verwundung am Fuß, am Knie oder an der Hand, da stellt ihr fest, was es für ein Glied bedeutet, wenn es nicht funktioniert, und wie der ganze Leib darunter leidet und dadurch bestimmt ist. Wir sind viel zu gliedbezogen, auf uns selbst bezogen. Es geht nicht darum, dass wir uns entfalten, sondern dass wir unsere Orientierung immer wieder neu gewinnen. Uns von Christus her zu verstehen, von dem, was wir an ihm schon haben, in Liebe, aber auch in Vollmacht und Kraft. Alles haben wir in ihm. Aber jetzt heißt es doch, dass der ganze Leib zusammengefügt ist. Und das ist die zweite Neuentdeckung, die Wiederentdeckung des Wir. Natürlich wisst ihr, was Gemeinde ist, ihr wisst, was Familie ist, ihr wisst, was Gesellschaft ist. Aber unser Problem ist, dass wir auch, wie alle anderen, Kinder der Neuzeit sind. Und als solche sind wir Individualisten. Das heißt, wenn wir in die Gemeinde gehen, dann haben wir den Eindruck, wenn viele Individualisten zusammenkommen, dann gibt es ein volles Gebäude und dann haben wir Gemeinde. Die Realität aber der Gemeinde Jesu Christi ist nicht die Summe aller Einzelnen. Sie ist uns vorgegeben. Bevor ich Christ wurde, gab es schon lange die Kirche Jesu Christi. Die Realität der Gemeinschaft ist vorgegeben. Und das ist etwas, was wir neu lernen müssen, im Wir zu denken. Es geht nicht darum, dass wir die Welt retten müssen als Einzelne. Wir sind viele. Und das Faszinierende an einem Leib ist, dass nicht jedes Glied die gleiche Aufgabe hat und jeder Einzelne die ganze Verantwortung, sondern im Leib entdecken wir, dass wir mit unseren Stärken gebraucht werden und mit unseren Schwächen. Ein Organismus, ein Wir, ein Leib ist mehr als die Summe der Einzelnen. Verstanden habe ich das Evangelium das erste Mal persönlich und existenziell, als ich das erste Mal in einem kleinen Kreis diese Gemeinde Jesu Christi in dieser Lebendigkeit erkannte. Es geht nicht um mich und meinen kleinen Glauben, sondern es geht um uns, das Denken im Wir. Das ist etwas, was wir völlig neu lernen müssen, nämlich, dass wir hier eine Realität, eine Wirklichkeit haben. Gottes Liebe ist vollkommen, aber in der Einsamkeit oft nicht greifbar. Unsere Gemeinde bleibt immer unvollkommen, aber sie ermöglicht es anderen Christen und denen, die noch nicht glauben, Gott greifen und erfahren zu können. Es ist also viel weniger die Aufgabe, wie wir uns entwickeln, was wir bleibend tun können, sondern die Frage ist, wie können wir uns fördern? Und wann immer wir andere anleiten, wann immer wir organisieren, wann immer wir Verantwortung übernehmen, macht es einen Riesenunterschied, ob ich reingehe und sage, schaffe ich das? Wo komme ich hin? Wie kann ich mich durchsetzen? Und wir haben immer unser Ich-Programm im Kopf. Oder ob wir die anderen anschauen und sagen, um mich geht es gar nicht. Es geht erstens alleine um Christus und zweitens geht es alleine um die Gemeinde und die Gemeinschaft. Und dann mache ich das, was ich mache, gut oder schlecht und die anderen applaudieren oder tun es nicht. Das ist völlig nachgeordnet. Das Faszinierende ist, dass alles Wesentliche wir aus Beziehungen gewinnen. Und wir selber können nur wesentlich sein in Beziehung. Wie viel Kraft haben wir schon vergeudet, um wichtig zu sein, um zu gelten? Und manchmal eben auch in gemeindlichen und kirchlichen Zusammenhängen, wie viel Posten zieht man an sich, wie viele Aktivitäten und fragt immer, wird mein Name genannt, wird auch applaudiert, komme ich auch vor? Und dann wird man älter und überlegt, ja, was muss ich in meinem Leben jetzt noch machen, um ein Denkmal zu setzen? Ich will doch bedeutsam sein. Wir sind noch nicht richtig gestorben, dann wird man uns schon vergessen haben. Das Einzige, was an uns bleibt, ist das, was wir für Christus gelebt haben und aus ihm. Und was wir in die Gemeinde gegeben haben, in die Gemeinschaft, in die Familie, zu unseren Kindern und unseren Enkeln. Das Bleibende besteht in Christus, das Bleibende besteht im Wir. Es geht nicht um den Einzelnen, es geht um das Wir. Und damit das Dritte, die Bedeutsamkeit der einzelnen Gemeindeglieder zur Wiederentdeckung des Ich im Wir. Bei der Wiederentdeckung des Wir kann es sein, dass du sagst, so ganz wohl fühle ich mich nicht, hier wird mir doch schon wieder ins Gewissen geredet. Hier geht es um Selbstlosigkeit. Also du zählst nichts, es zählt nur das Ganze. Und sehen wir von Christus ab und sehen wir von der Liebe ab, dann ist es oft so, dass eben gegen den Egoismus polemisiert wird, weil man die Leute eben dann missbrauchen will für einen Kollektivismus. Die Welt kennt immer nur den Pendelschlag zwischen Egoismus, Individualismus, einerseits Ichhaftigkeit, und das Gegenprogramm ist dann der Kollektivismus. Dann spielt der Einzelne keine Rolle. Ich erinnere mich dran, wir hatten schon mal einen Vortrag zur Gemeinde und dann hatten die Gemeindeleiter vorgeschlagen, vom Ich zum Wir. Und dann haben wir das gerne aufgenommen, denn das passt ja genau zu Epheser 4. Aber nach einem begeisternden Vortrag mit einer schönen Diskussion kam einer doch säuerlich guckend auf uns zu nach vorne und hat gesagt, also das Thema fand ich jetzt ganz unglücklich. Ich bin in der DDR groß geworden und dann war mit der Überschrift vom Ich zum Wir die Zwangsenteignung aller Bauern eingeleitet worden und es ging um den Kollektivismus. Also, die Welt kennt nur entweder Egoismus oder Kollektivismus. Im Egoismus geht es immer um den Einzelnen, die anderen kommen nachgeordnet oder gar nicht. Das ist unser Hauptproblem in den westlichen Gesellschaften. Im Kollektivismus spielt der Einzelne keine Rolle, du musst dich aufgeben. Und insofern haben wir auch in unseren Frömmigkeitsprägungen oft diesen Pendelschlag von übertriebener Ichhaftigkeit oder von einer in der Liebe nicht vorkommenden, von Christus nicht gewollten Selbstlosigkeit. Viele sagen, ich bin dann Christ, wenn ich selber mich klein mache, wenn ich nie ein Geschenk annehme, wenn ich nie etwas beanspruche, wenn ich kein Lob ertrage, wenn ich bei jedem Foto davonlaufe, damit ich ja nicht fotografiert werde, das ist geistlich. Nein, wenn Christus dich liebt, dann bist du nicht eine Null, dann bist du eine Person. Wenn Christus dich liebt, dann solltest du dich nicht verachten. Und wenn du deinen Egoismus überwindest, indem du dich selbst fertig machst, wie Luther vor der Reformation, nicht? Der wollte sich der Gnade würdig machen, indem er sich selbst gegeißelt hat, dann mag das fromm sein, es ist aber nicht geistlich. Denn die Zerstörung des Ich bedeutet noch nicht, dass du fähig bist. Wer sich selbst kaputt macht, ist noch lange nicht liebesfähig. Und deshalb ist das Faszinierende, dass die voraussetzungslose und bedingungslose Liebe Jesu Christi zu jeder und jedem von uns bedeutet, dass wir sehr wohl ein ganz neues Selbstbewusstsein bekommen. Eine ganz neue Bedeutung im Wir der Gemeinde. Es geht bei der Betonung des Wir und der Gemeinde nicht um die Abschaffung des Einzelnen, sondern die Neubegründung. Und wie selbstverständlich organisch ist das plausibel? Wenn mein Körper als Organismus lebt, geht es dann den einzelnen Gliedern gut oder schlecht? Es geht ihnen fantastisch. Und je wirbezogener alle Glieder leben, je mehr eine Hand die andere wäscht und eine Hand den Mund füttert und der Mund wieder dann die ganzen Glieder stärkt, das Herz seine Funktion hat, die Lunge die andere, die Beine ihre Funktion und die Zunge wieder eine andere und die Hände nicht sprechen wollen und die Füße nicht sehen wollen und die Augen nicht laufen wollen, sondern jeder seine Rolle entdeckt, geht es allen gut und jedem Einzelnen. Bei vielen, die sich besonders um die Frömmigkeit bemühen, muss man die Wiederentdeckung des Ich in den Mittelpunkt stellen. Es ist nämlich das Ich in der Liebe, das Ich in Christus. Du bist ein von Gott geliebter Mensch. Und das Gebot der Feindesliebe schließt dich selbst durchaus mit ein. Und bei der Feindesliebe war Jesus ganz ungnädig. Er hat uns geboten, selbst unsere Feinde zu lieben. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass ich geborgen bin in seiner Liebe, geborgen im Wir. Nein, du musst nicht alles tun. Nein, du bist nicht für alles verantwortlich. Du wirst am jüngsten Tag von deinem Herrn nicht gefragt werden, hast du alle Probleme der Welt gelöst oder mindestens deiner Gemeinde? Du wirst nicht gefragt werden, hast du alle möglichen Nöte wahrgenommen und hast sie aufgehoben? Hast du alle Gaben der Gemeinde Jesu Christi alleine entfaltet? Das sollst du gar nicht. Du wirst nur gefragt, hast du das getan, was deine Aufgabe war? Und jetzt magst du spontan zurückfragen, ja, was ist denn meine Aufgabe? Und darin zeigt sich schon unser Problem. Wir müssen wachsen auf Christus hin. Wenn ich in der Seelsorge einen Christen frage, was sind deine speziellen Aufgaben, Berufungen und Gaben, dann kommen viele in Verlegenheit, weil sie es noch gar nicht wissen. Wir orientieren uns immer an anderen. Wir orientieren uns an Vorbildern. Das, was eine Frau vorbildlich macht, was ein Mann vorbildlich macht. Und in unseren Gemeinden haben wir je nach Prägung der Gemeinde auch ein bestimmtes Klischee. Ein besonders engagierter Christ, der muss eben reden können, der muss singen können, Klavier spielen können oder muss diakonisch sein, sozial sein, politisch sein, wie immer die Prägung der Gemeinde ist. Aber das interessiert nicht. Die Frage ist, was ist deine ganz spezielle Aufgabe? Wo will Christus dich gebrauchen? Ja, magst du sagen, aber es gibt doch natürlich Unterschiede von den Ämtern. Es gibt doch Stufen. Der eine ist angesehen wegen seines Amtes und dann gibt es andere Aufgaben, die sind auch notwendig, sonst würden wir verhungern und im Dreck ersticken. Aber die haben ja nicht so ein großes Gewicht. Nein, das stimmt nicht. Am Leib Christi ist jeder gleich wertvoll. Am Leib Christi ist jeder unmittelbar mit dem Haupt verbunden. Im Himmel wirst du nicht gefragt, warst du wichtig? Du wirst gefragt, warst du wesentlich? Und wesentlich bedeutet, hast du das gelebt, was Gottes Plan für dich war? Was seine Begabung für dich war? Erfolgreich oder nicht ist kein Kriterium. Auffällig oder nicht ist kein Kriterium. Wenn du gesund bist und dich wohlfühlst, dann setzt das voraus, dass alle deine Glieder gerade in deinem Organismus, in deinem Leib identisch sind. Sie funktionieren, sie fühlen sich wohl, keines friert, keines blutet, alles ist in Ordnung. Es geht nicht darum, dass wir wichtig sind, sondern dass wir wachsen auf den hin, der das Haupt ist, Christus. Es geht darum, dass wir immer mehr erkennen, wer wir bereits sind, schon vollkommen geliebt, schon vollkommen erlöst. Schon hat er alles geschaffen, dass wir ein ewiges Leben mit ihm haben. Wir sind in unseren Gemeinden ständig notorientiert. Wir sind bedürfnisorientiert. Und kommt ein Neuer in unsere Gemeinde hinein, dann strahlen wir ihn immer gleich an und sagen, toll, dass du gerade kommst, uns ist der Organist ausgefallen oder uns ist der Buchhalter ausgefallen oder uns ist die beste Kuchenbäckerin ausgefallen, also jetzt musst du das übernehmen. Nicht, wir haben eine Not und das ist der Topf und dann kommt jemand Unbedarftes, der leichtsinnigerweise in unseren Ort gezogen ist, nicht, und der muss dann den Deckel geben. Wir sind viel zu wenig begabungsorientiert. Wann haben wir als Verantwortliche in unserer Gemeinde jemand Neues begrüßt und haben nicht gesagt, wo können wir den gebrauchen, sondern haben ihn angeschaut im Gebet und haben gesagt, Herr, was hast du dem, was hast du ihr Spezielles als Gabe gegeben? Nicht an der Notwendigkeit orientieren, der Not in der Welt, die ist unbegrenzt, sondern alleine an dem, was meine Aufgabe ist. Du bist ein vollkommen geliebter Mensch, für den Christus alles gegeben hat. Und als so Geliebte können wir uns entfalten in der Gemeinschaft. Und wenn du sagst, ich habe mal meine Schwächen, dann heißt das, das ist gut. Denn dann haben andere ihre Stärken. In einem Leib, in einem Organismus müssen nicht alle stark sein, sondern wir ergänzen einander. Und wie oft sind wir verlegen, wenn andere auf unsere Grenzen stoßen? Wann hast du das letzte Mal gefragt, wo kann ich meine Schwachheit zugeben, damit der andere seine Stärke entfaltet? Wo kann ich mich zurücknehmen, damit der andere seine Gaben entdecken kann? Ich gestehe, dass all meine Impulse, die ich geistig bekommen habe, ich von solchen Ansätzen von gelebter Gemeinde Jesu Christi entdeckt habe. Heute stehe ich vor euch und lege das Wort Gottes aus. Das war aber nicht so, dass das irgendwie vom Himmel fiel, sondern es war vermittelt, weil andere mich herausgefordert haben, haben mir Dinge zugetraut, haben mir geholfen, haben mich gestärkt, haben mich orientiert, haben mich korrigiert. Und so habe ich im Wir entdecken können, was mein eigenes Ich ist und die Liebe Gottes in der Gemeinschaft mit anderen empfangen. Wir sind miteinander verbunden. Ja, es gibt die Missionare, die Apostel, es gibt die Propheten, die Prediger und es gibt die Lehrer. Aber schon in 1. Korinther 12 hört Paulus da nicht auf, sondern er führt alle anderen Gaben anschließend an. Es ist nicht entscheidend, ob das, was ich tue, wichtig ist. Ob Menschen das wahrnehmen. Es ist nicht entscheidend, ob ich Erfolg habe. Die Frage ist nur, bin ich wesentlich? Verbunden mit dem Haupt, geborgen im Wir der Gemeinschaft. Du orientiert und wir orientiert. Und dann kann ich mich entfalten. Und ich entdecke in der Freiheit plötzlich Gaben, die ich mir selbst nicht zutraut. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Und lasst uns die Wahrheit in Liebe bezeugen. Dann werden wir uns ständig erneuern. Als Einzelne und als Gemeinde. Denn wie wächst denn eigentlich ein Leib? Dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Ist es euch schon aufgefallen? Wie ist euer Leib gewachsen? Durch das Wachsen der einzelnen Glieder. Die Gemeinde wächst durch das Wachsen der einzelnen Glieder. Je mehr einzelne Gemeindeglieder es gibt, die sich nur von Christus und seiner Liebe her verstehen und ihn durch sich leben lassen, desto mehr kann die Gemeinde wachsen. Und ist es nicht so? Es sind immer einzelne Schwestern und Brüder, die sich neu reformieren lassen von der Liebe Christi, die sich neu auf Christus besinnen. Und plötzlich gibt es Aufbrüche in der Gemeinde und Aufbrüche und Erweckungen. Und wenn ihr jetzt für eine Erweckung und Reformation beten wollt, dann seid bereit, dass Gott bei euch selbst damit anfängt. Wollen wir beten? Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns gerufen hast, herausgerufen hast, was Gemeinde bedeutet. Dass wir zu deinen Erwählten und Berufenen gehören dürfen, die dir zugeordnet sind, die dir gehören, Kyriakos, dem Herrn gehören. Nicht nur in der Zeit, sondern für die ganze Ewigkeit. Und wir danken dir, dass du uns nicht nur gerufen hast, sondern dass du selbst auf diese Welt gekommen bist. Dass du deine Stellung als Haupt nicht genommen hast, um dich zu schonen, sondern um dich selbst zu entäußern, zu uns herabgestiegen bist, um deine Liebe, dein Wesen, dein Anliegen, deine Gene uns zu zeigen. Eine selbstlose Liebe, die annimmt, wie wir sind und uns dadurch so sehr verändert. Jesus Christus, hab Dank, dass wir heute Abend viel, viel mehr haben, als wir wissen. Wir sind schon deine Gemeinde. Wir sind schon eine Kirche. Auch wenn wir es nicht immer wissen und wenn wir es nicht immer so tun und umsetzen. Wir gehören bereits dir und du hast alles getan, dass wir in Ewigkeit erlöst sind. Du bist gestorben und für uns auferstanden. Du hast uns alles geschenkt. In dir haben wir alles. Mehr als dich können wir gar nicht haben. Aber weniger als dich wollen wir nie mehr haben, nicht im Bewusstsein, nicht in unserem Leben. Und so bitten wir dich mit den Worten des Epheserbriefes, dass wir doch erkennen mögen, die Hoffnung, die Herrlichkeit, die Macht und Kraft, die überschwängliche Liebe, die wir in dir selbst haben. Herr, schenk, dass wir nicht auf unser Leiden schauen, unseren Alltag, unsere Grenzen, unsere Schmerzen, unser Versagen, sondern dass wir uns von dir her als dem Haupt verstehen. Und Herr, wir wollen dich ganz herzlich bitten für die Gemeinden, aus denen wir kommen und in denen wir leben, Herr. Schenk, dass wir neu erkennen, um was es geht, nämlich um dich, deine wahrhaftige Liebe und das liebevolle Zeugnis von deiner Wahrheit. Lass uns erkennen, dass du unser Haupt bist und dass nur du unsere Hauptsache bist und alles andere untergeordnet. Und schenke jeder Einzelnen und jedem Einzelnen von uns, dass wir neu danach fragen, was du mit uns vorhast, hier, jetzt, heute. Mach uns frei von aller Eitelkeit, mach uns frei von aller Kränkung, mach uns frei von allem Stolz, aber auch von aller falschen Demut und aller Verbitterung. Herr, schenk, dass wir uns weder selbst falsch lieben, noch uns selbst verachten, sondern uns von dir lieben lassen, damit wir als einzelne Glieder wachsen und mit den Gliedern der Leib zu dir hin, Herr. Wir bitten dich für uns, wir bitten dich für dieses Land, wir bitten dich für die ganze Welt. Herr, und wenn ein Glied leidet, so sollen eigentlich doch alle Glieder mitleiden. Viel mehr noch als für uns und unsere kleinen Nöte bitten wir dich für all die Schwestern und Brüder, die jetzt um deines Namens willen leiden, Herr, die verfolgt sind, die Schmerzen haben. Sei du bei ihnen, erneuere, reformiere du ihr Herz, gib ihnen neuen Mut und Trost. In der Liebe mit dir und mit der Gemeinde Jesu Christi weltweit verbunden. Wir danken dir für dich. Wir danken dir für unsere Einheit. Und wir danken dir, dass wir dir entgegenziehen dürfen, um dir einmal zu begegnen und in Vollkommenheit zu sehen, was wir heute schon glauben dürfen. Amen.